auch alle ganz herzlich begrüßen. Und wir freuen uns auch an diesem Abend, dass wir im Namen Jesu Christi des Herrn zusammen sein dürfen. Dieses Wissen, dass er dort ist, wo seine Leute versammelt sind, das ist eine gewaltige Sache. Das hat nichts mit Sentimentalität oder mit Euphorie zu tun, sondern mit purer Realität. Und so dürfen wir an diesem Abend in seinem Namen zusammen sein. Und ich habe mich gefreut über das Lied, das Eingangslied. Dieser Inhalt, der passt ja genau auf das, was wir auch heute Abend hineingeben möchten. Der Herr, er ist der, der uns den Weg zum Leben lehrt, und wir sind diejenigen, die lernen dürfen. Und auch diese Stelle aus dem Matthäusevangelium, komme zu mir, lernet von mir, das passt ja wesentlich zu unserem Thema. Wir haben in diesen Tagen von der Nachfolge gesprochen. Wir haben gesehen, wie der Herr Jesus Christus gleich zu Beginn, wenn er seine ersten Jünger ruft, ihnen den Befehl gibt, kommt mir nach. Matthäus 4:19, kommt mir nach. Und dann heißt es, und sie folgten ihm nach. Dieses Nachfolgen beinhaltet viel mehr als nur ein äußerliches Nachlaufen, sondern damit ist auch ausgedrückt ein absolutes sich abhängig machen vom Herrn Jesus Christus. Auch bei Matthäus 4:22. Und sie folgten ihm nach. Dann noch andere Stellen. Matthäus 8:22. Immer wieder lesen wir das, wie sie ihm nachfolgten. Auch eine andere Begebenheit. Die Frage um die rechte Nachfolge. Da heißt es im Vers 22 von Kapitel 8. Der Herr sagt, folge mir nach. Also es geht immer um den Aufruf, folge mir nach, und es heißt dann, und sie folgten ihm nach. Das beinhaltet, wie gesagt, ein völliges sich abhängig machen von Jesus Christus. Ihm vertrauen, ihm absolut glauben. Auch Matthäus am Zollhaus sitzend hört diese Einladung. Es ist mehr ein Imperativ, ein Befehl. Folge mir nach. Und wir sind erstaunt, diese direkte Aufforderung solcher Menschen. Man kann annehmen, manche wussten von ihm, waren auf den Herrn Jesus vorbereitet, andere nicht unbedingt. Und sie machten sich auf, sie folgten ihm. Wie war das bei uns bis jetzt? Wenn wir hier zusammensitzen heute Abend, dann ist doch diese Frage wichtig. Haben wir diesen Ruf gehört von unserem Herrn und Meister? Steh auf, mach dich auf, folge mir nach. Mach dich mal los von allen deinen Vorstellungen, Ideen, von deinen Meinungen, von allem humanitären Einsatz mal. Mach dich mal frei, folge mir nach. Und der zweite Aspekt, den wir auch gehört haben in dieser Woche, lernet von mir. Jesus war es sehr wichtig, dass die Leute Lehre bekamen. Sie sollten lernen von ihm. Sie sollten nicht irgendwo irgendwas hören und glauben. So lesen wir schon bei Matthäus 4:23 auch wiederum. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Also er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Oder die Stelle, die wir vorhin gehört haben, wie der Herr Jesus nun seine Jünger oder auf uns damit ja einlädt, in Matthäus 11:28, diese klassische Stelle, wie wir sie bezeichnen können und heute Abend schon gehört haben, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Lernt doch von mir, kommt zu mir, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sozialer könnte man sagen, geht's wahrhaftig nicht mehr. In diesem Zusammenhang warnt aber der Herr Jesus Christus ganz klar und unmissverständlich vor falschen Wegen, vor falschen Lehren, auch vor falschen Verhaltensweisen. Wir alle kennen diese Stellen, wir haben sie schon zuhauf gehört. In Matthäus 15, 9, da sagt der Herr Jesus, wir haben im November hier auch davon gesprochen, vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Auch die Frage an uns heute Abend, sind uns in Bezug auf Gott, auf Errettung, auf ewiges Leben, Lehren von Menschen wichtiger oder die Lehren des Christus, das, was aus seinem Munde kommt und wir als Schrift haben, diesen gewaltigen Kontext, dieser gewaltige Kontext, Zusammenhang, den wir haben im Alten und im Neuen Testament, buchstäblich ein Reden Gottes, einzigartig, können wir unterscheiden zwischen Lehren, die von Gott sind, und Lehren, die von religiösen Menschen sind. Manchmal haben sie beides. Das ist das Gefährlichste. Wenn sich Lehren, Gottes Wort, Gottes Meinung oder Gottes Klarheit, Gottes Wahrheit mit der menschlichen Idee vermischt, das ist das Unheimlichste, das uns widerfahren könnte, wenn wir darin gefangen sind. Entweder das oder das, aber wenn es sich vermischt, dann wird es gefährlich. Es ist dem Herrn Jesus Christus wichtig, dass wir dort stehen, wo er steht, dass wir ihm folgen, auf ihn hören, dass wir unterscheiden lernen, Schritt für Schritt, der eine früher, der andere später, je nachdem, wie wir zur Nachfolge gekommen sind. Da gibt es manche, die sind Väter im Glauben, die haben schon so lange gehen sie mit dem Herrn, haben sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, also mit dem Herrn, mit seiner Lehre, sie können unterscheiden. Sie sind meistens nicht sehr beliebt in der heutigen sogenannten Christenheit. Aber das ist ja nicht die Frage, ob beliebt oder nicht beliebt, sondern dass wir den Auftrag des Herrn erfüllen. In Matthäus 16, in diesem Abschnitt, warnt der Herr Jesus seine Jünger vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer, weil sie waren ja perfekte Spezialisten, nämlich Wahrheit mit eigenen Ideen und Ideologien zu vermischen. Auch das ganze soziale Leben war vermischt von den Geboten, von den ethisch-moralischen Grundsätzen, die der Himmel gab, die Gott gab und dem, was die Menschen dazu dichteten und sie damit von sich abhängig machten. Jesus warnt darum seine Jünger, dass sie es nicht so machen wie die Pharisäer und die Sadduzäer. Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Matthäus 16, 6. Sie hatten Gemeindesprecher vom Brot. Sauerteig hat ja mit Brot zu tun. Und erst nachher verstanden sie, heißt es im Vers 12, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Das ist ganz wichtig. Das gilt auch für uns heute, dass wir unterscheiden, lehren, unterscheiden, prüfen. In Matthäus 16, 23, gleich danach, geht es ja um das, was wir gestern Abend zur Sprache gebracht haben. Es geht um das Bekenntnis des Petrus und dann diese erbärmliche Niederlage gleichsam des Petrus. Das geht ja auch heraus aus dem Vers 23, Matthäus 16, wie der Herr ihm sagt, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Das sinnst du, Petrus. Du bist so menschlich. Gern könnte man sagen. Das hören wir heute nicht gerne. Das darf man nicht sagen. Denn heute soll alles sehr menschlich sein, gell? Die neue Weltordnung soll ja auf sehr Menschlichem aufbauen. Da hat ein anderer nichts zu gebenedeien. Also, und auch an anderer Stelle werden wir aufgefordert, In Matthäus 17,5 zum Beispiel heißt es ganz klar, ihn hört, Jesus Christus hört. Auch die Frage an uns, wollen wir ihn hören, auch in Zukunft? Haben wir die Bereitschaft, ihn zu hören? Die Konsequenz daraus ist, dass man unterscheidet. Dass ich nicht sagen kann, alles was menschlich, äußerlich gut ist und den Menschenmassen Gutes verheißt, Gutes verspricht, soziales Engagement, das ist immer gut. Gell? Das ist ein Spannungsfeld. Da haben manche viel Mühe und sagen, wie sehr geht ein soziales Engagement mit der christlichen Lehre in eins? Wie sehr gehen die ineinander über? Wo muss man was unterscheiden? Das ist gar keine einfache Sache mal so auf Anhieb hin. Aber wer sich Christus unterstellt, ihm folgt und auf seine Worte hört, bekommt die Fähigkeit zu unterscheiden. Aber es ist klipp und klar, er macht sich damit zum sogenannten asozialen Typ. Ein Christ gilt heute als asozial. Das hört man ja eben auch aus der Europäischen Union, Reaktionen, da merkt man, wo der Wind pfeift. Da weht den Christen ein immer heftigerer, eisigerer Wind entgegen. Man soll zwar sehr sozial sein, das will auch die Europäische Union, das verlangt die neue Weltordnung, aber es darf nichts mit Christus zu tun haben, aber absolut nichts. Darum muss er da raus und damit ja auch die Christen. Das ist mal etwas so, ja, mal plump hineingegeben. Eine andere Sache, die mit unserem Thema auch schwerst im Zusammenhang ist, ist eben das Verhalten der Jünger in dieser Welt. In Lukas Kapitel 1 ist uns ja gesagt, dass Jesus Christus groß sein wird, dass er der Höchste ist und dass er gezeugt ist aus Heiligem Geist. Das geht hier um diese gewaltige Autorität, die von den Propheten bezeugt ist, wie wir das immer wieder betonen. Und in Jesu Lehre sind ganz klare Forderungen, auch in Bezug auf die Macht, auf Ehre, ganz klar. Wenn wir in Matthäus 16 noch einmal hineinschauen, da gestern Abend haben wir das auch erwähnt, da sagt Jesus im Vers 24, von den Versen 24 an, es geht ja um seine Größe, um seine Autorität und es geht auch um sehr Menschliches anhand der Reaktion des Petrus. Und Jesus korrigiert ihn und sagt, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Petrus sann auf Menschliches, auf Großes, auf Ansehen, auf Natürliches. Petrus sah sich wahrscheinlich irgendwo in hoher Position. Und in dem Augenblick, in dem Jesus Christus von Leiden spricht und vom getötet werden und davon spricht, dass er vieles leiden muss und dass er leiden, sterben müsse, da wird es Petrus ungemütlich. Seine Vision in Bezug auf Großsein, Macht haben, die zerfällt in diesem Augenblick. Und darum will er ja den Herrn Jesus tadeln, tadelt ihn und sagt ihm, dies wird dir nicht widerfahren, sagt Petrus. Dafür werde ich kämpfen. Es geht ihm um seine Macht wahrscheinlich. Und dann reagiert Jesus sehr scharf, wir haben es gehört, und fügt hinzu, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und wenn wir dann weiterlesen, ihr Lieben, das ist klare Lehre. So verhält sich der Jünger Christi in dieser Welt. Daran können wir prüfen und scheiden. Was ist Gottes, was ist des Herrn und was nicht? Wir müssen alles lesen. Wir haben heute Abend ja nicht die Zeit, alles zu lesen. Lesen Sie mal die Verse Matthäus 16, 24 bis 28 nach. Da erstaunt uns das, wieso Jesus gleich so reagiert. Nein, wer in Gott ist und wer im Gehorsam Gottes steht, der wird immer klein sein. Der wird nie groß sein, das heißt Macht ausüben, sich in den Vordergrund stellen. Das geht nicht. Auch in Markus 9, 3 bis 35 und auch in Matthäus 20, 25 bis 28, da sagt er ihnen auch ziemlich klar, unmissverständlich, diese Stelle, es ist gut, wenn wir die immer wieder nachlesen, je nach Position, die wir in der Welt haben. Da sagt er ihnen in Matthäus 20, ihr wisst, dass die Regenten, Verse 25 und folgende, der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Das wisst ihr doch, ihr Jünger. So ist das. Und es ist bis heute nicht anders. Unter euch wird es nicht so sein, ihr Lieben. Das ist doch eine klare Aussage. Kann ich mich als Christ darüber hinwegsetzen? Und das in Klammer setzen. Sogar in eckige Klammer setzen. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, so wollen wir es doch alle, wird er euer Diener sein, und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also er sagt seinen Jüngern, so gern wird es unter euch nicht sein. Das geht nicht. Wer nicht so ist, ist nicht mein Jünger, heißt das mit anderen Worten. Er ist der Diener eines anderen Regenten. Und jetzt könnten wir da weiterfahren. Es gibt viele Stellen, und ihr Lieben, das geht durchs Band. Und auch Paulus praktiziert dann das nachher, diese Demut, dieses Dienen, dieses ganz in Christus sein, bis zur Lebensaufgabe gleichsam. Gell? Ich meine jetzt nicht in mönchisch-asketischer Weise. Das ist wiederum verkehrt. Gell? Das ist nicht gemeint. In einer Selbstzerstörung. Nein, sondern in einer Hingabe an die anderen, in einer dienenden, demütigen Haltung, die uns wieder sehr reich macht. Da haben wir viele Beispiele in der Geschichte. Und ihr Lieben, warum ich das jetzt so gewählt habe, hat eben mit dem heutigen Thema ja auch sehr viel zu tun. Ich möchte mich nicht als Richter aufspielen, wie man mir das manchmal schreibt oder anonym auch vermittelt. Ich hätte auch kein Recht dazu und es würde mich überhaupt nicht interessieren. Ja. Es geht mir lediglich nur darum, dass wir einander ermutigen, diesen Dienst des Christus, den er an uns und mit uns vollziehen will, gerne zu tun. Das Thema heute Abend, wie soll ich sagen, ist insofern heikel, als hier eine gewaltige Vermischung von göttlichen Fakten und menschlichen Fakten vorhanden sind und wir heute auseinanderhalten müssen, auch in Bezug auf die kommende Weltordnung. Ihr wisst ja, dass jetzt in diesem Jahr in Washington das Zentrum zur Ehre des jetzigen Papstes eingeweiht wird, das von Bill Clinton, Gorbatschow, von Kissinger, dem ehemaligen Außenminister, der ist ja auch überall dabei, wo sich was für die neue Weltordnung tut, und viele andere Persönlichkeiten, Kardinäle und so weiter, haben es so weit gebracht, dass sie zur Ehre des Papstes mit dem Bau eines Zentrums anfingen in Washington, und zwar, der Bau soll jetzt beendet werden, eingeweiht werden, damit die Soziallehre und die Lehre der Päpste so schnell wie möglich um den ganzen Globus Verbreitung findet. Das Ganze kostet ungefähr 100 Millionen D-Mark. Der Papst hat es 1996 vom Vatikan aus gleichsam gesegnet, gleichsam den Spatenstich getan. Die Männer, die führenden Männer heute, die sich einsetzen für den Frieden in der Welt, für Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Güterausgleich und so weiter, da gehören auch die Knei-Brit-Loge, die Großloge der Juden mit dabei, die werden jedes Jahr vom Papst extra empfangen, als Brüder bezeichnet. Da gehören von der Wall Street die großen Persönlichkeiten dabei. Man kann sagen, die Großelite der Menschheit, dieses Globus, unterstützt dieses Werk. Dieser Bau wird ausgestattet sein mit den interessantesten Lehrauffassungen der Päpste, weil das Papsttum sich als einzige Institution gehalten hat in einer Zeitspanne von fast 2000 Jahren. Und weil die sogenannten Staaten der Welt mit ihrer Sozialpolitik oder Sozialethik am Ende sind, rufen sie nach einer neuen Ordnung, das schon jetzt seit Jahren. Und sie sind überzeugt, dass eine neutrale Institution, Sie bezeichnen diese neutrale Institution, den Vatikan, kann das vermitteln, was die einzelnen Staaten nicht mehr vermitteln können. Und da möchte ich zurückweisen auf das Dokument Kirche und Welt. Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Grundbasis gelegt, die Grundsentenz für die neue Weltordnung. Und im Dokument Kirche und Welt kann man alles nachlesen. Und ich habe das letzte Mal hier darüber auch gesprochen. Ich will nur kurz einige Gedanken noch einmal erwähnen, damit wir herausspüren, was der Vatikan, das sind alle Bischöfe der ganzen Welt und alle katholischen Nunziaturen, das sind alles Gesandte des Papstes, das sind bald 200, gell? Auf der ganzen Welt, das sind Erzbischöfe, die rein politische Aufgabe erfüllen in allen Ländern als Vertreter des Vatikan statt Staates, kann man sagen. Und die fordern auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das hat stattgefunden zwischen 1962 und 1964, im Dokument Kirche und Welt, eine neue Weltordnung, und legen ganz klar dar, wie diese neue Weltordnung und was daraus werden wird, wie das alles geschehen soll. Da wird mal, wir haben das schon mal erwähnt, wir erwähnen es noch einmal, weil es sehr wichtig ist, auch für die Christen, dass sie wissen, wie das antichristliche Konzept in seinen Grundzügen etwa aussehen wird. Also, oder mal so die Grundzüge, die wollen wir mal kurz erwähnen. Es wird mal gesagt, im Artikel 38 über Kirche und Welt, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4,8. Und dann wird gesagt, denen also, die der göttlichen Liebe glauben, gibt er, Gott, Sicherheit, dass allen Menschen der Weg der Liebe offen steht und dass der Versuch, eine allumfassende Brüderlichkeit herzustellen, nicht vergeblich ist. Und dann wird auch gesagt, dass die katholische Kirche das Sakrament ist der Einheit aller Christen und der ganzen Menschheit. Also nur der Vatikan wird hier betont, hat die Kompetenz von Gott, die ganze Menschheit zu einen. Das kann man da nachlesen, Dokument Kirche und Welt. Es wird zum Beispiel gesagt, im Artikel 39, die neue Erde und der neue Himmel, das soll sich ja hier bald einmal realisieren. Dennoch darf die Erwartung der neuen Erde die Sorge für die Gestaltung dieser Erde nicht abschwächen, auf der uns der wachsende Leib der neuen Menschheitsfamilie eine umrisshafte Vorstellung von der künftigen Welt geben kann, sondern muss sie im Gegenteil ermutigen. Es wird unterschieden zwischen der irdischen Welt und der kommenden Welt, aber auch in seiner Enzyklika Mysterium Salutis, Geheimnis der Menschwerdung, spricht der Papst auch schon von dieser Vorwegnahme der neuen Welt in Bezug auf die neue Weltordnung. Enzyklika Mysterium Salutis, Geheimnis der Menschwerdung von 1998 vom Papst. Also, man könnte meinen, der ist von einer Art Euphorie eingenommen, auch die Kardinäle, die Erzbischöfe, Bischöfe. Sie glauben, die Zeit ist gekommen, dass man jetzt die neue Welt schaffen kann. Wenn ihr Zeit habt, lest mal alle Dokumente nach, oder dieses Dokument nach, es hat sehr wertvolle Dinge drin. Da freuen wir uns einerseits gern, aber das Ganze ist so heimtückisch gefährlich, weil es vermischt ist. Es wird von einer falschen Autonomie gesprochen und gesagt, dass nur im Evangelium eine wahre Autonomie möglich ist. Aber unter Evangelium versteht der Vatikan nicht das, was das Evangelium ist, die Bibel, gell? Sondern die katholischen Lehren. Und ihr wisst ja, wenn wir das nachschauen, manche von euch haben inzwischen das Buch gekauft, Der Glaube der Kirche. Und zwar Neuneros, Verlag Friedrich Puste. Das sind alle Hauptdogmen enthalten. Und jeder, der das Buch durchliest, weiß sofort, 3/4 all dieser Aussagen sind Philosophien bis antichristliche, für die katholische Kirche heilsnotwendige Lehre. Das sind antichristliche Aussagen, hindern den Menschen wirklich frei in Christus, in der Nachfolge, im Glauben an ihn das Leben zu haben. Ja? Und das ist keine Verketzerung, das kann jeder nachlesen und mit dem Worte Gottes vergleichen. Neuneros, gern. Also Evangelium, wenn die katholische Kirche, wenn der Vatikan, ich meine, man muss unterscheiden, es gibt Katholiken, wenn sie von Evangelium sprechen, dann meinen sie auch das Evangelium, gell? Aber das sind einzelne kleine Katholiken. Aber die offiziellen Vertreter der katholischen Kirche können nie mit Evangelium das Evangelium meinen, sondern da meinen sie, das ist schon gegeben durch das Sakramentenwesen und so weiter, meinen sie die Lehren der Päpste, diese Traditionen. Da ist nicht alles falsch, aber vieles ist, und das Mehrheitliche davon ist antichristlich. Die Einheit, heißt es im Artikel 42, der menschlichen Familie wird durch die Einheit der Familie der Kinder Gottes, die in Christus begründet ist, in vieler Hinsicht gestärkt und erfüllt. Wir müssen hier sagen, damit die Sozialethik oder die Soziallehre der katholischen Kirche sichtbar werden kann oder zur Erfüllung hinschreiten kann, müssen zuerst alle Christen vereint sein. Das ist ein Grundkonzept des Konzils. Das muss sein. Vorher kann man nicht weitergehen. Der nächste Schritt ist die Vereinigung der Religionen. Und da arbeiten viele tausend Leute, Spezialisten dran. Es wird dann auch das, was ich bereits erwähnt habe, in diesem Artikel 42, Kirche und Welt, Zweites Vatikanisches Konzil, gesagt: Förderung von Einheit hängt ja mit der letzten Sendung der Kirche zusammen. Kirche ist immer gemeint, die katholische Kirche, weil die Dogmen durch alle Jahrhunderte ja sagen, dass nur die katholische Kirche die ganze Fülle hat, die ganze Wahrheit, so wie Christus sie vermittelt hat und die anderen nicht. Das kann man in Neuneros alles nachlesen. Diese Dogmen haben volle Gültigkeit. Die sind bis heute nicht aufgehoben worden. Nicht ein Dogma bis jetzt. Und da wird klar gesagt, jeder ist verdammt, ob Jude oder Heide oder nicht katholischer Christ. Er kann sein Leben verbrennen und kann Fasten und Almosen geben. Er ist dennoch nicht gerettet, wenn er nicht vor dem Tod in den Schoß der katholischen Kirche zurückkommt oder da hinein findet. Das ist ein bleibendes Dogma, das kann man nicht ändern. Und das ist natürlich eine furchtbare, schreckliche Irrlehre, wenn wir dann die heilsnotwendigen Aspekte mit dem Evangelium vergleichen. Dann wird hier gesagt, die Förderung eben von Einheit hängt ja mit der letzten Sendung der Kirche zusammen, da sie in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit ist. Also im Vatikan, gleichsam in dieser Institution, ist gleichsam der Keim gelegt, der die ganze Welt zur Bruderschaft macht. Und sie allein, diese Institution, hat dieses Recht von Gott her. Niemand sonst, weder Bill Clinton noch jemand sonst, sondern das Recht hat die Kirche. Und wir sehen jetzt in den neuen Bestrebungen, wie die Führenden der Nationen tatsächlich dem Papst dieses Recht zuschieben, zugeschoben haben. Man muss das nur ernsthaft befolgen. Da staunen wir, wie vor allem gerade Bill Clinton und die Kandidaten, die da um die Präsidentschaft werben, sie alle sind begeistert vom Papst. Und manche fragen sich, wie kann man von so einem alten Mann so begeistert sein? Es geht hier um viel mehr natürlich. Wenn man das Ganze nur oberflächlich betrachtet, da kann man nur den Kopf schütteln. Aber es geht hier um geistliche Dimensionen, um apokalyptische Dimensionen. Also die Vereinigung mit Gott für alle Christen und für die ganze Menschheit ist nur in und mit und durch den Vatikan möglich. Es gibt keinen anderen Weg. Und dann heißt es weiter: Da sie weiterhin Kraft ihrer Sendung und Natur an keine besondere Form menschlicher Kultur und an kein besonderes politisches, wirtschaftliches oder gesellschaftliches System gebunden ist, kann die Kirche, die katholische natürlich, Kraft dieser ihrer Universalität ein ganz enges Band zwischen den verschiedenen menschlichen Gemeinschaften, das sind nicht religiöse Gemeinschaften, also auch gemeint, gell? Aber zwischen allen Gemeinschaften und Nationen bilden. Nur müssen diese ihr Vertrauen schenken und ihre wahre Freiheit zur Erfüllung dieser ihrer Sendung ehrlich zuerkennen. Das haben alle Staaten, fast alle Staaten jetzt gemacht. Es ist interessant, höchst interessant, wenn man das jetzt verfolgt, wenn man die Presse, manchmal sagen mir Christen, du solltest deine Zeit nicht für sowas vergeuden, sage ich. Ich denke schon, weil wir müssen auch wissen, was läuft. Christen können sich nicht abkapseln, man soll sich absondern. Da drinnen, gern, das ist wichtig. Eine äußere Absonderung nützt uns gar nichts, wenn wir im Herzen mitten in der Welt stehen. Gern. Das muss man schon unterscheiden. Es ist wichtig, dass Christen auch wissen, das gehört zum Wächteramt, das gehört zur Aufforderung, wachet, unterscheidet, prüfet. Ich muss wissen, wer der Feind ist und was für Strategien er hat. Wie soll ich dann prüfen und wachen können? Und wir haben das schon oft erwähnt. Gern. Also das Papsttum, die Weltbruderschaft der katholischen Priester sagen, nur müssen diese ihr Vertrauen schenken und ihre wahre Freiheit zur Erfüllung dieser ihrer Sendung ehrlich zuerkennen. Also das verlangen sie und das haben sie bekommen. Und dann geht es damit, alle Zwistigkeiten zwischen den Nationen und Rassen überwunden werden können. Um das zu erreichen, man muss alles lesen, wir aber wollen nur so punktuell herauslesen aus diesem Dokument, heißt es dann im Artikel 78, dass sich, ja, ich zitiere den Satz, das ist ein eindringlicher Aufruf an alle Christen, die Wahrheit in Liebe zu tun. Epheser 4,15. Und das heißt mit anderen Worten, es soll niemand mehr, keine religiöse Gemeinschaft mehr die andere hinterfragen. Und das Ziel ist natürlich, dass der Vatikan will nicht, dass man seine Institution hinterfragt. Das will ja damit vermieden werden und jede Evangelisation an Katholiken. Sonst kann der Prozess nicht vorwärts gehen. Das ist wichtig. Das geht aus vielen anderen Dokumenten hervor. Der Papst spricht verrückt von Evangelisierung der Menschheit. Aber eben, das heißt, mobilisieren für die neue Weltordnung in einer absoluten äußeren Toleranz und benutzt dabei Epheser 4,15, ist in einem ganz anderen Kontext geschrieben, um sich mit allen wahrhaft friedliebenden Menschen zu vereinen. Verstehen wir, da brauchen wir keinen Christus mehr, kein Evangelium. Wenn sich alle friedliebenden Menschen, wahrhaft friedliebenden Menschen der Welt vereinen, ja, wir wollen ja auch Frieden haben mit allen Menschen. Das ist ja unser Auftrag, soweit es an uns liegt. Aber wir haben an diesen Abenden gehört, wir sind Christus verpflichtet und müssen manchmal sagen, nein, so wie die ersten Christen auch. Und alle Zeugen bis zu dieser Stunde. Wir können als Christen sowas nie bejahen. Das ist ein anderes Evangelium. Da hätte Jesus Christus und hätten alle Apostel gelehrt, ihr sollt euch mit allen friedliebenden Menschen versöhnen. Das wäre damals schon möglich gewesen. Das ist nicht das Evangelium des Christus, gell? Müssen wir klar unterscheiden, das ist ein anderer Geist. Aber hier wird die Bibel hineinzitiert, und sich mit allen wahrhaft friedliebenden Menschen zu vereinen, um den Frieden zu erbeten und aufzubauen. Ja, wenn sich alle friedliebenden Menschen der Welt vereinen, zu wem beten sie dann um Frieden und was bauen sie auf? Versteht ihr, da kommt eine Massenhysterie über den Globus. Und wenn so Massen von friedliebenden Menschen zusammenkommen, da kommt eine Euphorie. Und da kommt, versteht ihr, da wird gleichsam das Denken ausgeschaltet. Der Verstand wird gleichsam unter den Teppich gekehrt. Und dann kann man manipulieren. Das ist ja das Ziel. Man kann manipulieren, wenn man die Massen bewegen kann, begeistern kann für eine Sache. Und dann Massenveranstaltungen organisiert, dann kann man manipulieren. Und die Bibel sagt uns genau das Gegenteil. Wir sollen prüfen und scheiden. Wir sollen wach sein. Wir sollen uns nicht hineinwiegen lassen von irgendwelchen Leuten zu irgendwelchen Ideologien. Sondern wenn wir wirklich den Frieden wollen, dann hören wir auf Christus und folgen ihm. Das wäre das wahre Soziale, das dann soziale, gottgewollte Auswirkungen haben kann. An anderer Stelle, im Zusammenhang vom totalen Krieg, von der Ächtung des Krieges, wird dann als Schlusstenor gesagt, im Artikel 82, das erfordert freilich, dass eine von allen anerkannte öffentliche Weltautorität eingesetzt wird, die über wirksame Macht verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten. Also man verlangt den Weltdiktator, dem alle Macht gegeben wird, damit er für jeden Erdenbürger Sicherheit garantieren kann. Und wir haben das jetzt schon oft gesagt in diesen Jahren. Es ist ja klar, wer will denn das nicht? Ihr Lieben, wir gehören noch zu den Privilegierten auf diesem Erdteil. Uns geht es noch gut, aber der Mehrheit geht es schlecht. Und die Zukunftsperspektiven oder Visionen sind nicht gerade rosig. Es wird zwar eine Hinhaltetaktik geübt, aber für den größeren Teil der Menschheit, dem geht es schlecht. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, wenn der neue Herrscher auftritt, dann wird jeder Erdenbürger die gleichen Rechte haben. Keiner mehr und keiner weniger. Da wissen wir schon, das ist eine pure Lüge. Das ist ja gar nicht möglich. Das heißt nichts anderes als Diktatur und Manipulation. Und das fordern die katholischen Bischöfe weltweit, diesen Weltdiktator und die Europäische Bischofskonferenz, die ja jährlich zusammenkommen, auch in Untergruppen, die arbeiten dahin, dass dieses Ziel so schnell wie möglich auch verwirklicht wird. Es heißt dann noch, das möchte ich doch nicht vorenthalten, das habe ich auch schon gehört, in diesem Artikel 82 heißt es dann, darum sind von allen eine neue Erziehung und ein neuer Geist in der öffentlichen Meinung dringend notwendig. Versteht ihr? Eine neue Erziehung? Was für eine neue Erziehung? Das heißt, dann ist alle Erziehung auf dieser Erde, auf diesem Globus bis anhin war falsch. Nein, das heißt, sie ist jetzt erfüllt. Jetzt muss eine neue Erziehung kommen. Und, das heißt, und ein neuer Geist der öffentlichen Meinung. Dringend notwendig. Also es muss ein neuer Geist in der öffentlichen Meinung aufsteigen, auftreten. Ein sozialer Geist, das heißt ein Geist, der bis zur, versteht ihr, wie soll ich sagen, bis zur Selbsthingabe sozial ist, das heißt verfügbar dem Diktator gleichsam. Das ist genau eine Nachäffung dessen, was Christus hineingibt. Das ist sein Leben geben für Christus. Und der Diktator, der Neue, der Kommende, der will, dass man so sich hingibt, so sich auflöst und aufgibt, dass man ihm zur Verfügung steht. Und da sehen wir diese Parallelen, wie der Teufel und sich gegen Christus stellt. Und hier im frommen Kleid der wahren Christen wird das propagiert. Denn die Kirche sagt, wir, sagen die Erzbischöfe und die Theologen, durch ihre Dogmen. Wir sind die wahre Kirche. Wir sind Christus. Uns hört. Wir schaffen was Neues. Dann Hans Küng jetzt, wenn wir in den letzten Tagen war ständig in den Medien in Bezug auf sein neues Weltethos, da sind der Papst und er eins, obwohl sie sich spinnefeind sind, rein äußerlich. Aber wie weit das nur Taktik ist, wer weiß. Gut. Also darum sind vor allem eine neue Erziehung und ein neuer Geist in der öffentlichen Meinung dringend notwendig. Wer sich der Aufgabe der Erziehung, vor allem der Jugend, widmet und wer die öffentliche Meinung mitformt, soll es als seine schwere Pflicht ansehen, in allen eine neue Friedensgesinnung zu wecken. Und nicht von Jesus Christus. Ihr Lieben, also da, wenn ich jetzt nicht glauben, oder wie soll ich jetzt sagen, in Christus habe ich die Ruhe, weil sonst würden mir die Haare zu Berge steigen, wenn ich sowas lese. Da sehen wir, was da kommt. Gell? Ohne Christus, das kennt ja die Geschichte. Wenn wir die Geschichte betrachten, das hatten die Menschen in der Geschichte doch schon oft erlebt. Solche Christusse, die da kamen und ein besseres Leben verhießen. Und wer das Wort Gottes kannte, konnte sie entlarven. Wer Gottes Wort nicht kannte, wer nicht in Christus war, hatte Mühe damit. War schnell ein Opfer dieser falschen Christusse. Die versprechen immer eine neue Welt, eine bessere Welt. Und wenn Menschen in Not sind, wirtschaftlich und persönlich, dann sind sie eben auch sehr schnell ansprechbar für diese Christusse. Aber wer in wirklich in Christus ist, bei den guten Hirten, der kann auch unterscheiden und hat auch keine Angst. Das ist wichtig. Ja, täuschen wir uns nicht durch eine falsche Hoffnung, wird dann gesagt. Also es geht nur so, in diese Richtung. Ja, in Artikel 89 wird dann noch das Evangelium hineingebracht. Das Evangelium spendet ihnen die Schätze der Gnade, wird hier in diesem Zusammenhang gesagt. Da merken wir diese Vermischung. Und Evangelium ist damit gemeint, das Papsttum, der Vatikan spendet die Gnade. Versteht ihr? Man muss alle Dogmen gut studieren, die Sakramentslehre. Der Priester, der Geweihte spendet ja das Leben. Niemand anders kann das. Also lest das einfach nach. Dadurch leistet sie überall die katholische Kirche einen wichtigen Beitrag zur Festigung des Friedens und zur Schaffung einer soliden Grundlage der brüderlichen Gemeinschaft unter den Menschen und Völkern. Darum muss die Kirche in der Völkergemeinschaft präsent sein. Der Papst hat im letzten Jahr daran erinnert, es soll ja der sogenannte Weltjugendtag dieses Jahr in Rom stattfinden. Ich meine, es ist eine Anmaßung, wenn der Papst einfach sagt, der Weltjugendtag. Er sagt nicht mehr wie früher die katholische Jugend. Er sagt jetzt der Weltjugendtag. Schon das, wenn man das hört, das betrifft nun alle Jugend der Erde. Sie ist eingeladen, nach Rom zu kommen, und dann sagt er, das war im letzten Jahr, im Februar, sagt er, eines der großen Ereignisse, die im Laufe des kommenden Jubiläumsjahres 2000 vorgesehen sind, ist der Welttag der Jugend. Zu den Jungen und Mädchen aus allen Teilen Italiens, Europas und der Welt in Rom zusammenkommen werden. Gewiss werden sie bei ihren römischen Altersgenossen gern Aufnahme finden, aber die ganze Stadt ist eingeladen, sich in Bewegung zu setzen für diese außergewöhnliche Begegnung der Jugendlichen mit dem christlichen Rom und dem Rom, das die Lehrmeisterin der Zivilisation ist. Also Rom beansprucht bis heute, dass es in den letzten 2000 Jahren wirklich Zivilisation bis in alles hineingebracht hat. Es ist interessant, die Weltwoche, ich weiß nicht, wie weit euch die Weltwoche bekannt ist, die bringt immer auch höchst interessante politische Sachen, und es sind fundierte Sachen, es ist nicht irgendwelches Blabla, sondern ist wirklich fundiert. Und da lesen wir in einem Artikel, globale Ohnmacht heißt es. Und da erinnert diese Zeitung im Zusammenhang mit Kosovo daran, der Wucht der nationalen, ethnischen und religiösen Erschütterungen ist Europa ebenso wenig gewachsen, wie es die Vereinten Nationen sind. Kein Wunder, dass plötzlich wieder die Rufe nach dem Weltpolizisten, nach dem Weltsteuermann erschallen. Und damit hat Rom schnell wieder Ansehen gewonnen, weil sie ja vor allem im Hintergrund sehr diplomatisch aktiv sind. Und niemand hat bessere Diplomaten, besser ausgebildete Diplomaten, und es sind unverheiratete Leute, also die sehr verfügbar sind. Und meistens eben mit jesuitischer Ausbildung, die studieren ja bis zu 12 Jahren, zum Beispiel Politik, Wirtschaft und so weiter, die kennen alles bis ins Detail. Es ist interessant, dass bei uns im Wallis zwei Jesuiten immer wieder herangezogen werden, öffentlich jetzt, um Richtlinien zu geben in Bezug auf die Wirtschaft und Arbeitslosigkeit. Vor Jahren war das noch versteckt, das wusste man als Priester natürlich, dass die ganze Wirtschaft weitgehend vom Vatikan gesteuert wird. Manche lachen darüber und sagen, ach, das ist doch ein Märchen. Nein, das ist so, weil jetzt ist es offen, gell? Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und jetzt sind diese Wirtschaftsexperten auch von den Protestanten vollumfänglich anerkannt, werden herbeigeholt, um die zu analysieren in Bezug auf den Weltwirtschaftsstandort. Sie sind überall mit einbezogen. Wenn wir ein bisschen in die politische Aktivität des Vatikans hineinschauen, sehen wir, wie konkret das Ganze geworden ist. Der Papst war zum Beispiel 1997, ist er ja nach Gnesen gegangen, nach Polen, und da heißt es zum Beispiel, bei der sechsten Reise in seiner Heimat Polen als Oberhaupt der katholischen Kirche ist Papst Johannes Paul II. Am Dienstag in der westpolnischen Kleinstadt Gnesen mit den Staatsoberhäuptern Deutschlands, Tschechiens, der Slowakei, Ungarns, der Ukraine, Litauens und Polens zusammengetroffen. Und da haben sie politische Dinge erörtert. Und es geht auch um Konkordate, denn der Vatikan hat mit allen Nationen Vereinbarungen, als der Papst immer als der Christus, dem diese politischen Führer auch huldigen. Sie sehen in ihm wirklich eine Übergestalt. Mit ihrer Anwesenheit ehrten die Präsidenten den europäischen Geist des böhmischen Adligen Wojtek. Das war ja ein Katholik, der als Märtyrer gestorben ist. Und die haben alle, ob katholisch oder nicht, die machen da mit, die schlucken das einfach, weil es ist wichtig, dass man mit dem Papst eins ist. Das heißt da eben die Präsidenten von 7 ostmitteleuropäischen Staaten. Oder der Papst empfing das polnische Staatsoberhaupt, und dann wird da berichtet, das sind alles auch Artikel aus dem Osservatore Romano, der Vatikanzeitung, da wird zum Beispiel mit dem polnischen Staatsoberhaupt geht es um die rasche Ratifizierung des am 28. Juli 1993 unterzeichneten Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und Polen. Der Heilige Stuhl ist die politische Bezeichnung für den Vatikan. Heiliger Stuhl. Früher ursprünglich hießen die Patriarchate Jerusalem, Konstantinopel, Antiochien, Alexandrien und Rom Heiliger Stuhl, weil dort waren die fünf großen Patriarchen. Sie saßen auf dem Heiligen Stuhl, das heißt, sie hatten alle Autorität des Petrus gleichsam. Später wird das als politische Bezeichnung für den Bischof von Rom genutzt. Oder heißt es, der deutsche SPD-Fraktionsvorsitzende Rudolf Scharping kam zu einem offiziellen Besuch in den Vatikan. Bei seinen Gesprächen traf er unter anderem mit Kardinalstaatssekretär, dem Erzbischof Angelo Sodano und Josef Kardinal Ratzinger und dem Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Eduard Kardinal Cassidy. Kirche und Staat wollen in Litauen in enger Verbindung Sozialvorhaben durchführen. Und wir könnten jetzt weiterfahren, da geht es um alle Länder der Welt, ich habe das herausgeschnitten. Mit allen Ländern der Welt werden Sozialverträge, Konkordate gemacht, auch mit Kuba und so weiter. Das heißt, die katholische Kirche unterstützt die Klöster, wo Klöster sind, mit viel Geld. Und diese Klöster setzen das Geld dann ein und gewinnen damit hohes Ansehen unter der Bevölkerung, weil sie sozial sich engagieren. Und tatsächlich, manchen Menschen wird so geholfen. Das ist so. Aber die Methode, die Taktik, die man anwendet, ist eben nicht gerade die biblische, christliche Methode. Oder als zum Beispiel Hassan II. Starb, dann gibt auch der Vatikan als gleichsam der Vertreter des Petrus einen Kommentar und sah zum Beispiel, der Papst sagte, oder ich lese mal das Beileidszeugnis vom Papst am 30. Juli 1999 im letzten Jahr. Papst Johannes Paul II. Hat in einem Beileidstelegramm an König Mohammed VI., den verstorbenen König von Marokko, Hassan II. Als Mann des Friedens und des Dialogs gewürdigt. Nun, der Papst schließt einfach beide Augen, wenn er das schreibt, gell? Der verstorbene Monarch habe einen wesentlichen Beitrag zum Frieden zwischen den Nationen, insbesondere im Nahen Osten, geleistet und sich für den Dialog zwischen Christen und Muslimen eingesetzt. Im Auftrag des Papstes nahm Bernardin Kardinal Gantin an den Beisetzungsfeierlichkeiten in Marokko teil. Also diese Jünger Christi müssen dann als politische Vertreter an allem Möglichen teilnehmen. Ich sage jetzt das ein bisschen ironisch, Jünger Christi, aber sie sagen ja, wir sind die Wahren. Also wir sehen eine absolute Verzerrung dessen, was Jesus in den Evangelien lehrt. Absolute Verzerrung. Bis zum Es geht nicht mehr. So was Entstelltes und Deformiertes seinesgleichen finden wir in der Welt nicht. Nicht mal beim Islam, weil der Islam Christus so nicht kennt. Und das sollten wir nicht übersehen. Das nimmt immer mehr und immer neue Dimensionen an. Die letzten Päpste seit Leo den 13., die setzen sich sehr stark ein, dass es den Menschen auf sozialer Ebene besser geht. Aber hier ist immer die Absicht versteckt, die alte Macht wieder zu erlangen. Verstehen wir das nun, dass der Fall Pinochet ist jetzt noch recht aktuell. Vor kurzem hat der Papst vor wenigen Jahren Pinochet zu seinem Geburtstag noch gratuliert und ihm gedankt für sein beispielhaftes Leben, gell? Er hatte ja den Allende umbringen lassen, hat Tausende ermorden lassen. Versteht ihr, er hat die Kommunisten umgebracht. Gut. Da sehen wir noch, entschuldigt, wenn ich das so sage, dieses faschistische Denken im Vatikan. Jeder, der Feinde erlegt, die dem Vatikan gefährlich werden können, wird entweder heilig gesprochen, Bernhard von Clairvaux, viele andere, Damasus und so weiter, oder wird, egal was die Welt denkt, einfach gelobt. Jetzt setzt sich der Papst ein, dass Pinochet freigelassen wird, weil er es auch verdient, dass man ihn freilässt, weil man ihm seine Würde wieder schenken soll. Es gibt innerkatholische Bewegungen, die haben jetzt protestiert gegen den Vatikan und gefragt, wie ist das möglich, dass der Papst sowas tut. Aber der Papst reagiert auf sowas gar nicht. Wir wollen einen kurzen Blick zurückwerfen noch. Wir haben noch einen kleinen Augenblick Zeit. Wie kam es denn dazu, dass wir eine so entstellte, entartete Gemeinschaft kennen mit einer solchen Macht und dass hier alle Macht gegeben wird, wie es in der Offenbarung heißt, dass die ganze Wirtschaft der Welt darin verflochten ist und dass wirtschaftliche Abhängigkeiten vom Vatikan her gegeben sind? Wir wollen auch nur einige Punkte nennen. Wir wissen ja, dass im 3. Jahrhundert, das haben wir schon oft erwähnt, Kaiser Konstantin mit dem Toleranzedikt 313 ja gleichsam die christliche Kirche oder Gemeinde etabliert hat, das heißt gleichgesetzt hat mit den übrigen heidnischen Gemeinschaften. Diese heidnischen Gemeinschaften waren zu der Zeit schon recht, wie soll man sagen, institutionalisiert und vereinigt und waren ja eine große Konkurrenz fürs Christentum. Und Theodosius hatte ja dann etwas später das Christentum über alle heidnische Religionen gestellt. Und Theodosius der Große oder der Erste und hat alle heidnischen Kulte verboten. Im Jahre 455 wird Rom von den sogenannten Vandalen unter der Leitung Kaiserich überfallen. Valentinian, Kaiser Valentinian III., musste damals schmählich langsam abtreten, hatte vorher noch dem Papst, Papst Leo I., er war Papst zwischen 440 und 461, staatsrechtlich den Primat über alle Gläubigen, das heißt mit anderen Worten über das westliche Römische Reich, gleichsam gegeben. Die Macht über, im Verhältnis zum Oströmischen Reich, Konstantinopel und so weiter, übergeben. Und darum können wir Papst Leo I. als den ersten eigentlichen Papst bezeichnen. Vorher gab es in dem Stil keine Päpste. Er war eigentlich der erste Bevollmächtigte von Staats wegen, der Autorität hatte über das Volk. Gern nachher gibt es bald einmal keinen Kaiser mehr in Rom und der Papst steigt gleichsam in diese Rolle rein. Damasus hatte sich vom Papst damals schon im 4. Jahrhundert, hat er sich schon die Rolle Pontifex Maximus geben lassen, hat sie dem Kaiser abgerungen. Papst Leo I. beanspruchte von da an das höchste Richteramt über alle Christen, aber auch über die Heiden auch, das heißt auch über die Welt. Ich bin der höchste Richter der Welt als Vicarius Christi und die oberste Verwaltung der Kirche. Das zweite und das dritte, das oberste Lehramt. Darum tragen alle Päpste, auch der jetzige, die sogenannte dreizackige Tiara oder Mitra. Das ist in allen Wappen, sieht man das, auch beim heutigen Papst. Das ist ein stummer Anspruch. Mir gehört die Welt, gell? Mir. Ich bin der wahre Richter über den Erdball. Ich habe zu sagen, wo es lang geht. Also das höchste Richteramt, die oberste Verwaltung der Kirche, Richteramt über die ganze Welt, Verwaltung der Kirche, das oberste Lehramt. Ich bestimme, was es zu glauben gibt, um gerettet zu werden oder nicht. Nach Matthäus 16, Kapitel 16, was du binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Also ich kann entscheiden. Der Heilige Geist wird das nachvollziehen. Er ist also der Begründer des römischen Primats. Papst Leo I. sprach auch, oder man sprach zu der Zeit auch von den sogenannten Patrimonien, das heißt vom sogenannten Erbgut des heiligen Petrus. Leo I. beanspruchte vor ihm schon andere, aber er eben sehr wirksam, dass im Grunde genommen alles Irdische, jedes Feld und jeder Berg und sogar die Wolken, alles gehört eigentlich ihm. Das könnte ihm eigentlich niemand abspenstig machen. Papst Gregor I., er war Papst zwischen 590 bis 604, er war der Sohn einer Senatorenfamilie und war Staatsmann. Und dieser Papst Gregor vertieft und verfestigt den sogenannten Gedanken, dass die Erde eigentlich dem Papst gehört. Papst Stephanus II., wir haben gestern auch schon davon gesprochen, er ist eigentlich der Begründer des Kirchenstaates. Also 754, von da an existiert der Kirchenstaat offiziell rechtlich, kann man sagen. Nikolaus I. betrachtete sich darum auch als erster Herrscher, 858 bis 867. Gregor VII., 1073, ist der erste Papstherrscher. Er hatte als erster alle Kaiser besiegt. Wir müssen bedenken, dass all diese Päpste fürchterliche Kriege geführt haben. Also die Päpste haben buchstäblich die Welt immer wieder ins Elend gestürzt, haben alles missbraucht zu ihren Gunsten, haben immer taktisch, diplomatisch gehandelt unter den verschiedenen Fürsten. Man muss die Geschichte nachlesen. Sie waren, wie jemand hat heute gesagt, wie Geier, die immer geschaut haben, wo kann ich wieder was fressen. Gell? Entschuldigt, wenn wir das so sagen, aber wirklich, man muss das so. Die waren, so sagen, die waren ihre ganzen Diplomatie buchstäblich vom Teufel gelehrt und geführt, so raffiniert und geschickt. Gregor der VII. Verlangte darum von den Kaisern, dass sie seine Füße küssen. Und wir kennen alle den sogenannten Gang nach Canossa von Kaiser Heinrich IV. Der wäre ja beinahe gefroren. Der Papst ließ ihn 3 Tage und Nächte in Eis und Kälte stehen, bevor er ihn anhörte und ihn aus dem Kirchenbann löste. Also, ja, der sogenannte Diktatus Pape Boniface VIII. Hat dann das Dogma geschaffen, dass es für jedes menschliche Geschöpf zum Heile notwendig ist, dem Bischof von Rom, dem Papst, unterworfen zu sein. Das Dogma gilt bis heute, bis zu dieser Minute. Unglaublich, dass man dann noch Ökumene feiern kann und dann am 18. Januar in Rom mit dem Papst, da freut sich der. Gell? Das war im Jahre 1294 bis 1303, Papst. Und Pius IX. Bringt das Ganze ja dann, 1870, er treibt es zur Spitze, indem er das sogenannte Unfehlbarkeitsdogma als heilsnotwendige Lehre propagiert. Wenn der Papst auf dem Stuhle des Petrus sitzt und eine Heilslehre, Glaubenslehre definiert und als Glaubenswahrheit ausgibt, muss jedes Geschöpf der Erde dies glauben, um gerettet zu werden. Gut. Im Jahre 1870, als dieses Dogma geschaffen wurde, haben die italienischen Truppen, die sogenannten piemontesischen Truppen, Rom besetzt. Rom gehörte dem Papst. Und man kann eben sagen, 1116 Jahre nach einer fürchterlichen Papstherrschaft wurde damit dieser Macht gleichsam der sogenannte Todesstoß versetzt. Das Papsttum schien am Ende zu sein, 1870. Und die Italiener waren so wütend auf die Päpste, dass sie den italienischen Truppen geholfen haben, bis hinein ins Innerste des Vatikans zu dringen. Es entstand die sogenannte römische Frage, was geschieht jetzt mit dem Vatikan, Italien und Vatikan, was soll man nun tun? Der Grund, weswegen die italienischen Truppen den Vatikan, Rom als Vatikan, gleichsam stürmten, war der damalige deutsch-französische Krieg, denn die Franzosen galten gleichsam als die Beschützer des Papsttums und sie waren im Krieg mit den Deutschen verwickelt und während der Zeit griffen die Italiener, die Franzosen andersweitig beschäftigt waren, dann das Papsttum an. Viele glaubten, vor allem die Römer hätten sich gewünscht, das Papsttum würde für immer erledigt, denn die haben so viel ja mitgemacht, gell? Und tatsächlich, man glaubte, jetzt stirbt das Papsttum, jetzt geht ihm der Atem aus. Und jetzt, heute, es ist zu einer Kraft neu erstanden, zu einer Kraft, da staunt man. Und wenn man aber die Bibel kennt, weiß man, die Offenbarung spricht ganz deutlich über dieses sterbende Ungeheuer und wie es sich wieder aufmacht. Aber dann mit einer neuen Gewalt und Wucht über dieser Erde wütend wird, aber sehr diplomatisch und geschickt. Ja, Mussolini hatte ja dann mit den Päpsten ein Konkordat ausgehandelt, das dem Vatikan 44 Hektaren das Recht gibt, Staat zu sein, wie ein Staat auf der Welt, mit allen diplomatischen und wirtschaftlichen und rechtlichen Möglichkeiten, die jeder andere Staat hat. Die Päpste haben dem Mussolini völlige Unterstützung angeboten, wenn er ihnen dieses Recht gibt. Und das hat ja nun natürlich auch einen tiefen Zusammenhang in der Frage, wer ist denn wesentlich schuld am Zweiten Weltkrieg? Das muss noch aufgearbeitet werden. Also Deschner, dieser bekannte Wissenschaftler, bringt das auch unmissverständlich auf den Nenner. Die Hintermänner des Zweiten Weltkrieges sind ein bisschen weiter weg zu suchen, denke ich, auch als in Deutschland. Das ist ein Thema, auch das wird einmal vor Gott in seiner Offenheit vorliegen. Aber die Päpste haben sich von Mussolini buchstäblich diese Macht erkauft, eine Staatsform zu werden. Ihr Lieben, stellen wir uns mal Jesus da drin vor oder Petrus und Paulus. Das ist doch eine absolut entstellte Organisation, die hat doch nichts mit Jesus Christus zu tun. Nichts mit Petrus und Paulus zu tun. Absolut nichts. Hier geht es um ein machthungriges Ungeheuer, das von einem ganz anderen Geist getrieben ist. Wer Geschichte studiert, muss das bekennen. Wir dürfen, wenn wir von dem ausgehen, es gibt so viele Millionen guter Katholiken. Ja, das stimmt, muss man auch sagen. Es gab zu aller Zeit hervorragende Katholiken, die ihr Leben wirklich hingegeben haben. Viele Nonnen und Mönche und viele Priester haben ihr Leben buchstäblich an die Armen verzehrt. Die haben es aufrichtig gemeint, aber die wussten auch nicht, wem sie dienten. Man muss das schon unterscheiden, gell? Aber es soll uns auch wirklich wichtig sein, dass wir uns da nicht fürchten und meinen, wir seien so hart. Wir sind nicht so hart. Also am 11. Februar 1929 ist ja dieser neue Staat gleichsam wieder festgelegt worden und hat sich entwickelt. Ihr Lieben, die Bibel ermahnt uns, ja, man könnte ja noch manches sagen, aber wenn wir noch, haben wir noch Zeit, etwas in die Bibel hineinschauen. Die Bibel spricht ja vom sogenannten Babel oder Babylon. Ja, nehmen wir mal im Korintherbrief diese Stelle. Ich glaube, im 2. Korintherbrief, oder wer kann mir das da helfen, ist ja gesagt, dass wir uns nicht zusammenjochen lassen sollen. 2. Korinther 6. Ja, 2. Korinther 6, 14. Da heißt es ja, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Nun seht ihr, gerade die vatikanische Hierarchie gibt sich in allem, weil sie alles mit biblischer Wahrheit vermischt, so christlich aus, dass viele hier nicht mehr durchschauen und durchsehen können. Die Bibel sagt uns aber, dass wir auch prüfen sollen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und ungläubig ist hier nicht einfach gemeint ein Atheist, sondern die Ungläubigen, das sind gemeint die sogenannten Götzendiener. Das sind die, die nicht an Christus glauben, an Gott glauben. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Und ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Also geht nicht mit, zieht nicht mit. Das heißt sich absondern. Und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen und werde euch ein Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ihr Lieben, manche Leute meinen, man könne zum Beispiel in dieser Kirche bleiben. Aber es gibt eine Stelle, ich weiß nicht mehr wo genau, ist es das? Es gibt eine Stelle im Alten Testament, da heißt es, Babylon ist nicht zu heilen. Ich wollte es heilen, es ließ sich nicht heilen. Und ich möchte damit sagen, wenn Menschen meinen, sie sollten in der katholischen Kirche ausharren, sie könnten dann noch etwas bewirken, müssen wir ihnen sagen, das ist eine Illusion. Wir können Babylon nicht heilen, denn die Gefallene, Gott hat sie heilen wollen, Gott hat sich ihrer annehmen wollen, sie wollte nicht. Ja, vielleicht werden wir morgen dann diese Stellen im Nachhinein herausfinden. Aber es gibt keine Möglichkeit, sie zu heilen. Und darum möchte ich alle ermutigen, rauszugehen, wegzugehen von dieser ökumenischen neuen Weltkirche. Wegzugehen. Und Luther hat auch gehofft, er könnte die katholische Kirche reformieren. Aber das Papsttum war so entartet, dass er dann schlussendlich einsehen musste. Und wie sie reagierten, das hat ihn ja hineingetrieben in die Bibel, ins Wort Gottes, und hat ihn ja immer weitergeführt, abgesehen von einigen schwerwiegenden Punkten. Dennoch hat Gott der Herr ihn gebraucht, Gewaltiges zu tun in jener Zeit. Im 2. Thessalonicher sagt Paulus den Christen dort etwas sehr Schönes. Und zwar im 1. Kapitel sagt er ihnen, Verse 2 und folgende, wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glauben Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Und dann sagt er, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Was mir alles so viel ist hier ausgesagt, wie sie in Drangsal das Evangelium angenommen haben, mit Freude. Also Verfolgung, aber mit Freude, weil sie in Christus waren. Und sie haben das Wort Gottes aufgenommen als Wort Gottes, nicht als Idee von Paulus. Das kommt dann auch im Vers 13 von Kapitel 2 zum Ausdruck. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort. Sie haben erkannt, das ist Leben, Gottes Wort. Sie haben auch geprüft. Sie haben die alttestamentlichen Schriften geprüft. Sprechen die Propheten wirklich das und das aus? Deckt sich das, was Paulus sagt? Dass in euch den Glaubenden auch wirkt. Und dieses Herrliche, wie er im Vers 9 sagt, und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, von den Götzen weg zu Gott. Ihr Lieben, wir haben in den letzten Tagen auch darüber nachgedacht, wenn wir eine katholische Kirche betrachten, müssen wir buchstäblich sagen, sie ist voller Götzen. Von den Sakramenten, von der Kommunion, das ist ein Götzengott, die Hostie, und auch diese vielen Statuen, vor denen man sich beugt und von denen man Hilfe erwartet in allen Sachen. Es ist hart, aber ihr Lieben, Gott lehrt uns das, dass das Götzendienst ist. Und von denen haben sich die Thessalonicher gelöst, weil sie das Evangelium, das sie hörten, als bestätigt fanden in Gottes Wort im Alten Testament. Die hatten ja noch nicht die Bibel wie wir. Das war noch gepredigt. Aber im Alten Testament, das hatten sie. Da konnten sie nachschauen, stimmt das? Deckt sich das? Und siehe da, es stimmte. Und sie kamen zum Glauben und sie haben alles götzendienerisch herausgemacht, in einer Freude. Und das soll uns auch sein, nicht nur in Bezug auf Statuen oder weiß ich was, sondern auch in Bezug auf ein System, das ganze ökumenische System. Es ist buchstäblich ein Götzenhaufen, es ist Babylon. Und da haben wir nichts zu suchen. Da müssen wir uns prüfen, ist uns Christus Jesus mehr wert? Oder ist uns die neue Weltordnung wichtiger und ihre Propheten? Wir haben ein schönes Evangelium zu verkündigen. Das wahre Evangelium. Wir wollen es doch gerne tun. Es geht mir nicht um gegen Menschen zu sein und gegen Menschen mich aufzulehnen. Wir sollen das Ganze prüfen. Dass die Bibel sagt uns und wir sollen sehen, was in der Geschichte sich abgespielt hat bis heute. Das sollen wir sehen. Und dann haben wir es ganz leicht, dem Herrn zu folgen. Und dass Paulus auch über uns eines Tages im Himmel sagen kann, ja, was hier quasi geschrieben ist und wir dort teilhaben werden. Klar, ich weiß, manche Menschen haben Angst. Diese Angst, isoliert zu werden, ausgestoßen zu werden. Manche, vor allem Katholiken, haben sehr große Nöte. Auch Lutheraner, entschuldigt, wenn ich das so sage. Aber ich bekomme immer mehr auch Anrufe und Hilferufe aus der lutherischen Kirche. Ich habe euch ein Beispiel erzählt in diesen Tagen. Da entfesseln sich harte Sachen, gewaltige Sachen. Aber wenn wir den Namen Jesu anrufen und ihn im Blick haben, ihm folgen, auf ihn hören, macht er uns frei und lässt uns den Weg mit ihm gehen. Sollte ich die Stelle noch finden, diesen Zettel, dann werden wir morgen vielleicht noch, ja, morgen haben wir, ja doch, das geht auch ins gleiche Thema hinein, wie die Bibel von Babel spricht, die Kennzeichen und dass es unheilbar ist. Absolut keine Hoffnung. Gut, jetzt wollen wir schließen, ich möchte beten. Herr Jesus Christus, Paulus, dein Jünger, schreibt den Christen von Kolossee: Haltet fest im Gebet und wachet darin mit Danksagung. Herr Jesus Christus, wir möchten am Gebet festhalten. Wir möchten diese Zwiesprache mit dir bewahren. Wir möchten eine lebendige Beziehung mit dir haben, so wie du sie mit dem Vater hattest, als du auf dieser Erde lebtest. Herr Jesus, wir wollen in keinem Fall das Gebet vernachlässigen, das Gespräch mit dir. Danke, Herr, dass du uns Wachsamkeit schenkst und unsere Herzen mit tiefer Danksagung erfüllst. Und Herr, wir danken dir heute Abend. Wir sind so froh, dass wir nicht Glieder an dieser, ja, weltweiten Bewegung sein müssen, die in den Tod rennt, ins Gericht, in ein furchtbares Gericht, denn du lässt deiner nicht spotten. Du bist zwar voller Erbarmen, aber du gibst uns auch ganz klare Weisungen und du sagst uns auch die Konsequenzen, die Folgen, wenn wir auf dich nicht hören. Herr, wir danken dir für deine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, denn du bist ja ohne Sünde, du sprichst die Wahrheit. Wir freuen uns darin. Und wir bitten dich auch gleichzeitig, schenke uns allezeit die nötige Wachsamkeit und Weisheit in diesen Dingen. Aber hilf uns als kleine Menschen, denn du hast uns erwählt, die wir klein und schwach sind, um das Starke zu beschämen, weil du der bist, der ja wirkt. Hilf uns, Herr, dir treu bleiben. Hilf uns, Herr, dass wir auch immer tiefer hineinwachsen in deine Pläne und Absichten und dir mit Freude folgen. Danke für jeden Einzelnen heute Abend hier. Lass uns mutig mit dir gehen, denn du sagst, folge mir nach. Amen.